Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts. Ich bin Manuel Schönthaler und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hier hörst du Geschichten von mutigen Menschen, die einfach mal machen. Bei Just Fucking Do It erzählen sie ihre Geschichte, um dir Mut zu machen, auch deinen Weg zu gehen. Du fragst dich, wie es möglich ist, dein Leben so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest? Aber du kannst dir gerade nicht vorstellen, wie das aussehen soll oder wie du dahin kommst? Mein heutiger Gast möchte dir Mut machen, dass einfach alles möglich ist. Mit der Kraft der Gedanken und deinem passenden Mindset. Denn anything is possible. Ich bin Empowerment Coach und Mindset Mentor. Meine Berufung ist es, dich dabei zu begleiten, dir dein Leben so zu gestalten, wie du wirklich möchtest. Für dich habe ich das Traumworkbook entworfen. Du kannst es dir kostenlos über den Link in den Shownotes herunterladen. Dort visionierst und manifestierst du dir dein Traumleben. Wenn dich anspricht, worüber wir in dieser Podcast-Folge sprechen, kannst du dir bei mir eine Beratung oder ein Coaching dazu buchen. In der wöchentlichen Mastermind-Gruppe begleite ich Menschen über einen längeren Zeitraum bei ihrem Veränderungsprozess. Hier transformieren wir alte Gewohnheiten, überwinden Selbstsaboteure und aktivieren Ressourcen. Dieser Podcast lebt von deiner Unterstützung. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sprich darüber. Empfiehl den Podcast in deinem Netzwerk an deine Freunde. Hinterlasse mir ein Like und einen Kommentar und abonniere den Kanal. Und vielleicht hast du ja auch Lust, mit mir gemeinsam einen virtuellen Kaffee zu trinken oder mir einen solchen auszugeben. Folge dazu dem Link in den Shownotes. Aber jetzt genug Vorgeplänkel. Freu dich auf meinen heutigen Gast und seine spannende Just Fucking Do It Story. Viel Spaß. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich euch bei einer neuen Folge meines Podcasts begrüßen darf. Und heute habe ich einen ganz interessanten Gesprächspartner, den lieben Gopal Norbert Klein, auf den ich mich persönlich aus mehreren Perspektiven sehr, sehr freue. Gopal, herzlich willkommen.
Hallo Manuel, grüß dich.
Wer ist denn Gopal Norbert Klein?
Tja, das frage ich mich auch schon lange. Also offiziell jemand, der sich sehr mit Heilung beschäftigt hat, mit Trauma und aus eigener Erfahrung und der das jetzt weitergibt, so gut es geht, als Heilpraktiker für Psychotherapie, als Lebensberater, als spiritueller Lehrer.
Mhm. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ich habe in der Vorbereitung nochmal gesehen, du kommst auch ursprünglich aus der technischen, aus der IT-Richtung.
Ja, ich meine, ich war selber sehr stark traumatisiert, Entwicklungstrauma. Ich bin überhaupt nicht klargekommen mit mir, mit dem Leben, mit anderen Menschen und habe trotzdem eine IT-Karriere gehabt. Über 8 Jahre war selbstständiger Unternehmensberater. Habe für große Konzerne gearbeitet, war sehr erfolgreich im Linux-Bereich. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass mich das eigentlich gar nicht so erfüllt, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit eigentlich was anderes machen wollte. Also ich habe mich privat immer mit Meditation, Yoga, Spiritualität, Psychologie, Heilung beschäftigt und tagsüber was anderes gemacht. Und dann habe ich eines Tages in einer verschneiten Winternacht in einem mittelalterlichen Städtchen, wo ich als Consultant tätig war in einem Projekt, habe ich dann entschieden, ich beende das und arbeite ab sofort als Heiler. Es war einfach eine Entscheidung, ich habe die getroffen und habe es gemacht seit diesem Tag und das mache ich bis heute letztlich und habe mich dann fortbilden lassen, sozusagen, ich habe mir Werkzeuge angeeignet, um das dann auch alles weitergeben zu können. Und das mache ich bis heute. Macht mir sehr viel Freude. Mhm. Also das ist das, was eigentlich, ja, wo für mich dann die Erfüllung ist. Einfach diese Kompetenz aus der IT-Zeit dafür jetzt zu nutzen. Weil was lernt man in der IT? Unter anderem zum Beispiel, dass man sich keine Illusion machen kann. Also man muss absolut präzise hinschauen, und sehr komplexe Dinge sehr schnell erfassen, kann man so zusammenfassen. Und das nützt mir tatsächlich jetzt was bei der Arbeit mit Menschen. Also sehr schnell die komplexen Vorgänge zu erfassen und wirklich hinzugucken und sich keine Illusionen zu erlauben. Und ja, das ist, macht viel Freude.
Also letztlich so ein bisschen, bei mir kam gerade so dieses Bild auf, letztlich auch so die systemischen Zusammenhänge so ein bisschen zu erschließen. Also bei komplexen IT-Systemen ist es ja ähnlich, wenn ich jetzt nicht verstehe, warum ich was letztlich zwischen meinem Rechner und dem, also zwischen uns beiden letztlich technisch stattfindet und ich suche dann nach einem Problem, dann wird es natürlich auch immer schwierig, diesen Punkt zu identifizieren. Ich stelle mir gerade noch die Frage, wenn ich nochmal so zurückspule an die Stelle, wo du gemerkt hast, okay, das ist, du möchtest diesen Switch machen, so klar, wie du das gerade formuliert hast, war dieser Punkt wirklich so ein Fingerschnipp und dann weiche rüber und dann hast du das andere gemacht?
Ja, es war tatsächlich an diesem Abend so. Allerdings hatte das eine jahrelange Vorlaufzeit. Also das hat dann damit angefangen, dass ich irgendwann gezweifelt habe und nachgedacht habe, will ich das noch, was könnte ich machen? Das war so ein Prozess über 3 Jahre ungefähr, könnte man sagen. Bis zum Beispiel dann zu dem Punkt, wo ich wusste, ja, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich will das definitiv nicht mehr, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Und dieses, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, hat im Prinzip bis zu diesem Tag gedauert. Und ich habe auch bis zu diesem Moment nicht gewusst, wie ich da rauskommen soll. Nur der Punkt war, ab diesem Moment habe ich das entschieden, dass ich das mache, auch wenn ich nicht weiß, wie. Das war einfach eine Entscheidung und ich habe das dann einfach gemacht und das Leben ist dem dann sozusagen gefolgt, könnte man sagen.
Das heißt, die Intention war sozusagen gesetzt, dein Unterbewusstsein hat gewusst, wo es hin will und dann sind letztlich so im Außen so ein bisschen die Taten gefolgt. So hört sich das für mich gerade an und erinnere mich auch so ein bisschen an meinen Prozess. Wo ging das bei dir los? Also was waren so die ersten Schritte, die du dann gemacht hast, um, sage ich mal, diesen neuen Weg einzuschlagen? Also was hast du getan, um dir auch dann im Außen das Wissen anzueignen oder die entsprechenden Entscheidungen zu treffen, um zu sagen, so, jetzt bin ich nicht mehr der ITler Gopal, sondern jetzt bin ich der Heiler Gopal?
Ja, es war halt so, dass ich schon im Prinzip seitdem ich 12 bin, mich mit den Themen beschäftigt habe. Also ich habe unzählige Bücher gelesen. Ich war auf Seminaren bei Erleuchteten im Satsang Retreats und habe selber auch viel Therapie gemacht als Betroffener. Also das war schon Jahrzehnte sozusagen Vorarbeit. Aber der Punkt war, ab diesem Moment habe ich einfach gelebt als Heiler. Wie soll ich sagen? Also ich habe das entschieden an diesem Abend, in dieser verschneiten Winternacht. Ich habe das entschieden und ab diesem Moment habe ich als Heiler gelebt. Das heißt, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht als Heiler und habe so gelebt, als wäre das alles schon so. Das heißt, ich habe mir die Bücher geholt und dann morgens 4 Uhr aufgestanden und erstmal 3 Stunden Bücher dazu gelesen. Und die ganze Haltung war einfach, dass ich das schon bin. Und das wollte ich ja. Und so habe ich gelebt. Und so da gab es keinen, wie soll ich sagen, da gab es keinen Zweifel oder so, sondern das war dann einfach so. Ich habe das einfach gemacht. Ab diesem Tag war das so. Ja, und dann hat es aber immer noch, ich glaube, ein Jahr gedauert, bis ich dann tatsächlich formal auch keine IT-Arbeit mehr gemacht habe. Und dann wurde es ja noch interessanter. Ich habe dann in der ersten Zeit, also direkt nach der IT-Zeit, habe ich erstmal ein Jahr alles kostenfrei gemacht. Das heißt, ich habe den Menschen geholfen, ohne Geld einzunehmen und nach dem Sterntaler-Prinzip gelebt. Also ich habe alles kostenfrei, ohne Bedingung verschenkt und habe das angenommen, was mir die Menschen geschenkt haben. Das ist übrigens auch legal, ja. Das ist nichts irgendwie Illegales, sondern das läuft als Schenkung und das geht. Ja, das habe ich gemacht und ich habe dann gesehen, ja, das Leben versorgt mich mit allem. Und das war dann, also das war nicht eine Schenkung für eine Dienstleistung, weil das wäre sozusagen Betrug, sondern es war wirklich frei. Und ich habe dann auch Dinge nicht, oder das meiste habe ich nicht von Klienten bekommen, sondern das fiel mir von ganz anderer Stelle zu. Und das war einfach unglaublich, ja, was da alles, was ich da alles kostenfrei bekommen habe.
Das heißt, ich wollte gerade auch die Frage, mir kam gerade so die Frage auf im Kopf, also durch diese Intention gesetzt, mit dem Gefühl aufgestanden, ich bin das jetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was ich auch manchmal mit Klienten in der Visionsarbeit mache, wo es ja auch darum geht, sich so rein zu versetzen, wie ist das, wenn ich dann dort bin, wo ich hin möchte. hat ja dann auch letztlich eine energetische Wirkung irgendwo auf die Menschen. Das heißt, die spüren ja, okay, das ist auf einmal, da ist jetzt irgendwas da, was man vielleicht gar nicht so greifen kann. Da stelle ich mir auch die Frage, wie sind dann Menschen auch gerade aus deinem alten Umfeld mit dir umgegangen? Die werden ja auch irgendwo gemerkt haben, da, dass sich jetzt was verändert hat.
Ja, ich hatte in dem Sinne kein wirkliches altes Umfeld in der IT-Zeit, weil ich war Consultant und bin sozusagen, ich hatte gar keine feste Wohnung mehr, ich habe nur in Hotels gewohnt. Also immer 4 Monate Frankfurt, 3 Monate Hamburg und dann halt Arbeitsbelastung von Aufwachen bis Einschlafen, nur arbeiten. Und von daher so ein wirklich soziales Umfeld hatte ich dann nicht. Das ist eigentlich dann erst entstanden, wirklich. Mhm.
Wie sind dann die Menschen, die du dann, mit denen du gearbeitet hast, also die dann, ja, denen du das, was du weitergegeben hast, dann ja zugutekommen hast lassen, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Wie haben die dich gefunden? Wie hat sich das ergeben?
Naja, auf der äußerlich sichtbaren Schicht habe ich eine Webseite gemacht und dort mein Wissen kostenlos zur Verfügung gestellt. Das habe ich übrigens zur IT-Zeit auch schon gemacht. Ich habe alles, was ich wusste, aus der IT habe ich alles komplett kostenlos veröffentlicht auf meiner Homepage. Deswegen musste ich auch nie Werbung machen, auch nicht zur IT-Zeit. Ja, die Unternehmen sind gekommen, ich hatte immer, quasi fast immer Aufträge ohne Ende, einfach weil ich alles verschenkt habe. Und so habe ich das da auch gemacht, habe einfach Anleitungen geschrieben oder Tipps gegeben und dadurch bin ich sichtbar geworden. Und irgendwann kam dann halt auch der Punkt, wo ich dann zu den ersten Interviews und Kongressen eingeladen worden bin und dann hat das halt zugenommen mit der Bekanntheit. Aber eigentlich kommen Menschen nicht deswegen, sondern also unbewusst spürt man einfach ein Durchflusspotenzial oder ein Liebespotenzial. Und das ist eigentlich das, was dann so unsichtbar irgendwie die Menschen dann zusammenführt. Ja.
Ist auch deswegen furchtbar spannend, weil ja gerade so in unserer ja klassischen Leistungswelt geht's ja irgendwo auch immer, da spielt ja das Ego auch eine sehr große Rolle, das dann ja auch irgendwie sagt, na ja, aber die Leistung, die ich jetzt anbiete, die muss ja auch etwas wert sein, damit einen Geldwert darstellen, den andere zu bezahlen haben, wo ja letztlich auch wieder Druck aufgebaut wird, also erstmal Druck bei mir selber, dass ich jetzt irgendetwas Bestimmtes verlangen muss oder möchte, vor dem Gedanken, ja, meinen Mangel zu füllen, sprich den Kühlschrank zu füllen und so weiter. Das, was du beschreibst, ist ja so komplett diese Fülle-Perspektive. Also ich merke das auch aus meiner eigenen Perspektive. Wie entwickelt man sowas?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil auch immer wieder Leute auf mich zukommen und sagen, das Geschäft funktioniert nicht und ich habe zu wenig Klienten, zu wenig Aufträge. Wie könnte man das beschreiben? Wenn ich nicht wirklich mit der Welt und mit den Menschen in Kontakt bin, dann weiß ich nicht, wie das Leben funktioniert. Ich kenne das gar nicht, wie das ist, wenn das Leben frei fließt. Weil das sind alles Blockaden und Schutzsysteme aus der Kindheit, um sich vor Erlebnisräumen zu schützen. Aber das Problem ist, solange ich das mache, staut halt der Energiefluss. Und erst wenn ich erlebt habe, dass wenn ich alles gebe, dass dann nichts passiert, sondern genau das Gegenteil, nämlich dass ich dann im Übermaß alles bekomme, einfach weil das durchfließt. Und genauso, wenn ich alles annehme, dass dann sozusagen wie soll ich das jetzt beschreiben? Dass da nichts passiert, ja, dass ich alles durchlassen kann. Das ist ja der Lebensfluss, also sozusagen das geben, was ich zu geben habe und das annehmen, was mir geschenkt wird. So, man könnte das bildlich als 2 Energiekanäle beschreiben. Und wenn das freigelegt ist und das so richtig durchläuft, dann erfasse ich überhaupt erst, was Leben ist, wie Leben ist und dass es da überhaupt nie ein Problem von Mangel oder sonst was gegeben hat. Das gibt's überhaupt nicht. Und wenn eins davon oder beide blockiert sind, dann haben wir eben zum Beispiel, wenn ich Dinge, die mir geschenkt werden, nicht annehmen kann, dann stockt's, ja. Das nennen wir Stolz. Dann, wenn ich das nicht kann, kann ich natürlich auch schlecht was geben. Das nennen wir dann Geiz. Genauso umgekehrt. Wenn ich nichts geben kann, kann ich auch nichts empfangen. Also das eine ist Geiz, das heißt, das Geben ist blockiert, das andere ist Stolz, das Annehmen ist blockiert. Dann staut das Ganze und dann manifestiert sich das natürlich im Außen. Dann sagen mir die Leute, ja, ich habe Mangel, aber ich muss doch diesen Mangel jetzt beheben. Deswegen muss ich jetzt Geld verlangen und so weiter. Und das sind halt leider sich selbst verstärkende Spiralen. Das heißt, jemand, der jetzt im Mangel lebt, der in dieser Haltung aufgewachsen ist, der erlebt das ja als Realität, weil die Dinge blockiert sind, erlebt der Mangel dann im Aus und das verstärkt aber die Idee, dass ich mehr haben, mehr bekommen muss, dann versucht er mehr zu bekommen und sozusagen, ne, und verstärkt dann in sich diese Struktur von Mangel und dann denkt, geht noch weniger, dann versucht er noch mehr Werbung zu schalten und ne, das verstärkt sich gegenseitig. Genauso in die andere Richtung verstärkt sich es auch. Ja, wenn ich anfange, aus dieser Mangelhaltung sozusagen paradox anfange zu geben, deswegen sage ich den Leuten, die in dieser Haltung festhängen, alles, wo du was geben kannst, Vollgas, ja, jeden Bettler, den du siehst, 10 Euro in die Schale, jedem Ober, mit dem du zu tun hast, gib ihm 10 Euro Trinkgeld oder meinetwegen 20, damit das in Bewegung kommt und derjenige erfährt, dass nichts passiert, dass er nichts verliert, ja, dass dann was zurückkommt. Und dann geht das voran. Ja, also das bewegt sich dann auch ins Positive. Und ohne dieses, man könnte sagen, esoterische Wissen sind die Leute, die irren herum, weil wir werden darüber auch nicht aufgeklärt. Wir lernen jeden Stoß nur, wie das Leben funktioniert, lernen wir nicht.
Mhm. Verhaltenstherapeutisch kommt mir da gerade so in den Sinn, ja, letztlich eine neue Erfahrung zu sammeln, dass es halt ja nicht so ist, wie ich es vielleicht bisher gedacht habe. Gerade wenn ich in so einem toxischen Mangelsystem aufgewachsen bin, wo ich dann permanent eigentlich das alte Muster und damit letztlich das Trauma ja verstärke, das ich irgendwo mal mitbekommen habe und ja auf den Konzepten lebe, die dann Angst bilden, das ist, war für mich so das, was so diese Blockade, die du beschrieben hast, dann letztlich auch ausmacht. Jetzt stelle ich mir gerade noch die Frage, an welcher Stelle hast du entschieden, dass du dann auch einen Heilpraktiker für Psychotherapie ablegen möchtest oder dass dir das irgendwie, ja, dass du das brauchst?
Ja, das war wie so, wie soll ich sagen, wie so eine Legitimation von der Gesellschaft. Also in der Vorstellung hat mir das Sicherheit gegeben, wie so, dass die Gesellschaft zu mir sagt, auf eine Art, ja, du darfst das machen, offiziell, du darfst das, ja. Und vorher ist man wie so, ja, eigentlich braucht man es nicht, aber man merkt erst, wenn man den Schein hat, dass man es nicht braucht, wenn man eine längere Zeit so gearbeitet hat, aber da hat sich das einfach so ergeben und das war nicht nur negativ, also die Konzepte, die da gelehrt, okay, dann will ich lieber nicht reingehen, aber das, was positiv war, dass man auch wirklich Dinge auch praktisch anwendbar gelernt hat, zum Beispiel, wie man mit Behörden in Notfällen umgeht, wie das alles zusammenhängt, das gibt schon Stabilität, ne? Also diese äußeren Dinge, man ist dann einfach in das System eingebettet, hat Anschlussstellen zu Notfallstellen und Gerichten und so weiter und versteht, wie das alles zu handeln ist und wie man auch handeln muss und handeln kann. Also das hat mir schon Stabilität gegeben. Aber letztlich für die Arbeit hat es mir eher mich nicht weitergebracht.
Also war eher so, um dem Ganzen so diese Legitimation, wie du es auch tatsächlich benannt hast, zu geben, diesen offiziellen Charakter. Jetzt ist ja gleichzeitig die Methoden, die du weitergibst, ehrliches Mitteilen, Floating, sind ja Sachen, die du genauso wie du es gerade beschrieben hast, kostenlos weitergibst. Also es gibt ja deine lokalen Gruppen, in denen man selber das praktizieren kann, wo jeder selber das, was du entdeckt hast oder geformt hast, sozusagen selber praktizieren kann. Das heißt, das ist immer genau wieder in diesem Energiefluss-Thema. Und auf der anderen Seite bietest du das ja auch an als Lebensberatung und nicht als Traumatherapie. Wo positionierst du dich oder wo nehmen dich Menschen im Außen war. Also du bist ja irgendwo so, also ich zumindest habe da einerseits so diesen Heilpraktiker für Psychotherapie, auf der anderen Seite so diesen spirituellen Heiler und dazwischen sind so diese Methoden. Wie würdest du das aus deinem, aus deiner Perspektive beschreiben?
Ja, das ist sogar noch viel komplexer. Ich bin ja auch politisch aktiv. Ich berate prominente Parteien. Ja, mache auch sozusagen sehr esoterische Methoden, die nicht öffentlich so bekannt sind. Es ist ganz vielfältig. Und das Ding ist halt, wenn man einmal so den Kern gefunden hat in sich, dann kann man einfach sozusagen überall tätig werden. Ja. Und ich würde es mal vereinfacht so sagen, es gibt das Hauptprojekt, das sind die lokalen Gruppen. Das ist ein Selbsthilfenetzwerk, wo eine ganz einfache Methode die Menschen in Gruppen anwenden, ohne dass ich gebraucht werde. Das ist einfach das Wichtigste, um die Gesellschaft zu wandeln. Und das ist wirklich völlig unabhängig von mir. Also ich kriege da kein Geld, das entwickelt sich weiter automatisch. ist zwar auf meiner Homepage zu sehen, wo die Gruppen sind, aber ich muss da nicht ständig was einspeisen. Es gibt keine direkte Verbindung in dem Sinne zu mir als Person, sondern dort wird ein Verfahren umgesetzt, was ich in die Welt gebracht habe. Also kostenfreies Selbsthilfenetzwerk zur Heilung und Transformation der Gesellschaft. Was ich anbiete für wirklich jetzt effiziente Arbeit, ist, wie du gesagt hast, Floating. Und das kostet auch was, also ist nicht kostenlos. Da bilde ich auch demnächst auch Therapeuten drin aus. Das ist einfach hochgradig effiziente Traumaarbeit, die ich entwickelt habe. Habe ich auch ein ganzes Buch drüber geschrieben für Therapeuten. Und das ist für Menschen, die wirklich, wirklich professionelle Hilfe brauchen oder wollen. Ja, und wo das dann ist, extrem effizient zu einer Transformation kommt. Und das biete ich alles im Rahmen einer Lebensberatung an. Ich mache keine Psychotherapie, also im Sinne von einer Anwendung eines anerkannten psychotherapeutischen Verfahrens. Das mache ich nicht, sondern ich arbeite im Prinzip nur eventbasiert, ja, also im Sinne von Seminaren.
Gleichzeitig ist ja deine Seite, heißt ja traumaheilung.net, da steckt ja Heilung drin und nicht Therapie. Trotzdem bin auch ich als, ja, selbst als Klient, als Lösungssuchender auch darüber letztlich ja irgendwann mal bei dir gelandet und habe mir das angeschaut. Was steckt da dahinter und wie würdest du das differenzieren? Also was ist Heilung, was ist Therapie, wo ist da die Grenze, gibt's die überhaupt? Wie würdest du das jemandem erklären?
Ja. Da können wir ja kurz nochmal zurückkommen zur IT, was du gesagt hast und den komplexen Systemen und systemischem Verständnis. Der Unterschied zwischen der IT und uns Menschen ist, dass die IT tatsächlich sehr komplex ist. Ja, die ist wirklich komplex und die Probleme sind mega komplex. Ja, aber was ich rausgefunden habe, ist, dass wir Menschen und das, was Heilung betrifft, nicht komplex ist. Das ist nur so lange komplex, solange man den Kern nicht begriffen hat. Klingt jetzt sehr arrogant, vielleicht ist es auch arrogant, ist mir gerade egal. Ich habe einfach über die vielen Jahre und Jahrzehnte rausgefunden, dass der Kern unseres Leidens und der Weg, wie das zu heilen ist, was total Simples ist, vom Prinzip. So, und das ist das, was für mich die Transformation und die Heilung ausmacht. Ja, und bei Heilung und Transformation geht es mir nicht um das Auflösen von Symptomen. Das mache ich nicht. Mich interessiert überhaupt nicht, worunter jemand leidet, ob der eine körperliche Krankheit hat. Ja, natürlich, dann schicke ich ihn zum Arzt. Klar, ja, also auch in Notfällen natürlich. Aber ich meine jetzt vom Prinzip, von der Arbeit. Es spielt für mich keine Rolle, ob jemand eine körperliche Krankheit, eine psychische Krankheit, Geldmangel, Beziehungsprobleme, ständig Unfälle, sonst was hat. Ist völlig irrelevant für mich, weil das Problem dort gar nicht ist. Ja, wir leiden nicht an den Symptomen. Natürlich kommen die Menschen zu mir und sagen, sie haben Probleme mit dem Partner, sie sind immer allein, finden keinen Partner, sie haben Probleme mit dem Job, Konflikt mit dem Vermieter, sonst was, Höhenangst, was auch immer. Nur darum geht's gar nicht. Das sind nur Verlagerungen des eigentlichen Problems. Und das eigentliche Problem ist ganz simpel und einfach, dass wir nicht vollständig miteinander in Kontakt treten können. Und was heißt das? Das heißt nichts weiter, als dass wir nicht, und die Gesellschaft als Ganzes sowieso auch nicht, dass wir es nicht mehr schaffen, alles, was in uns ist, einem Menschen, der uns nahesteht, mitzuteilen. Und das hat wiederum ursächlich mit der Kindheit zu tun, weil das dort nicht möglich war, weil die Eltern eben selber traumatisiert sind. Und als Erwachsene machen wir damit weiter. Das heißt, das Leiden, was wir heute erschaffen, erzeugen wir dadurch, dass wir dem Menschen, der uns nahe ist, nicht alles von uns mitteilen. Das ist die eigentliche Ursache von allen Problemen, allem Leiden. Nicht von schmerzhaften Erfahrungen, das meine ich nicht, sondern können wir auch noch gleich dazu kommen, was da der Unterschied. Schmerzhafte Erfahrungen haben eine Realität im Außen. Das heißt, wenn ich einen nahestehenden Menschen verliere, dann tut das weh. Das ist einfach so. Das gehört dazu. Das ist aber kein Leiden. So, was ist jetzt Leiden? Was bearbeitet wird? Leiden ist immer, wenn wir Zustände haben, die aus der Kindheit stammen, nicht integriert sind, und heute keine Entsprechung mehr im Außen haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich einsam fühle, keinen Partner finde, dann ist dieses Einsamkeitsgefühl nicht das Resultat des Alleinseins heute als Erwachsener, sondern das ist der nicht integrierte Zustand aus der Kindheit. Das heißt, der Zustand hier im Körper-Geist-System passt nicht mehr zur Realität außen. Und diese Diskrepanz, das ist das, was Leiden erzeugt. Das ist das eigentliche Leiden. Und das aufzulösen, ist, wie gesagt, relativ simpel, wenn man sehen kann, wie sich jemand trennt vor seinem Nächsten. Dann kann ich das relativ effizient auflösen. Das kann ich aber nur sehen direkt, wenn ich selber komplett in Verbindung bin. Sonst kann ich das nicht sehen. Dann brauche ich noch ein paar Werkzeuge. Und dann geht es darum, diesen Raum, der seit der Kindheit nicht kommuniziert wurde, zu helfen, den mitzuteilen. Und natürlich ist das für den Betroffenen schwierig. Erstmal, weil das System das mit Gefahr oder sogar Lebensgefahr verknüpft, unbewusst. Ja. Und dafür ist das Floating eben gedacht, dass das in einem möglichst effizienten Rahmen, möglichst sicher, möglichst einfach kommuniziert werden kann. Und es ist dann zu sehen, sobald das, was keinen Raum hatte früher, kommuniziert wird, kommt sofort die Regulation des Körpers, des autonomen Nervensystems. In diesem Moment, wo der Kontakt hergestellt worden ist. Und deswegen sage ich, dass das eigentliche Prinzip, wie wir funktionieren, wenn man das wirklich begriffen hat, ja gut, ich behaupte jetzt, dass ich es begriffen habe, ist simpel. Deswegen ist es auch vom Prinzip simpel, Menschen zu helfen. Und ich versuche mit den ganzen Erklärungen, auch den Therapeuten klarzumachen, dass diese Arbeit viel einfacher ist, als das vielleicht an verschiedenen Stellen gelehrt wird.
Sehr, sehr, sehr spannend. Also bei mir gehen da auch ganz viele Denkprozesse an in dem Moment. Ein Gedanke war jetzt in die Richtung, wenn du sagst, okay, dadurch entsteht dann Leiden. Das heißt, letztlich sind dann die Symptome, die wir dann letztlich in einem ICD-10 therapeutisch als Heilpraktiker für Psychotherapie oder approbierte Psychotherapeuten diagnostizieren und behandeln, sind letztlich dann die Symptome, die aus dieser Leidensursache, die du gerade beschrieben hast, entstehen. Das heißt, man arbeitet eigentlich die ganze Zeit auf dieser Symptomebene, was ja auch gerade auf anderer gesellschaftlicher Ebene zu beobachten ist, wo wir separat nochmal sprechen wollen. Und du gehst letztlich an den Kern ran und hast da eine Methode entwickelt, die das adressiert. Jetzt ziehe ich bei dem Begriff, also so ging es mir auch, als ich dann von Floating gehört habe, musste ich sofort als allererstes an das klassische Floating denken, das man auch aus der Verhaltenstherapie kennt. Zum Beispiel, wenn jemand eine Spinnenphobie hat, dann setze ich dem halt ja eine Spinne irgendwo auf die Hand und führe, also jetzt ja natürlich nicht sofort, aber halt ich sozusagen flute das System genau mit dem, was Angst macht. Ist das vergleichbar?
Das ist was anderes. Das ist Flooding. Das ist was
Flooding,
anderes.
Okay.
Das ist nicht dasselbe. Floating heißt treiben, schweben. Flooding heißt überfluten. Das ist auch nicht die Methode, sondern das ist der Zustand, den man auslöst. Man erzeugt eine Überflutung des Systems. Muss ich einhaken, weil
da habe ich einen Denkfehler drin gehabt. Deswegen ist gut, dass du das gerade aufgreifst. Aber letztlich ist bei deiner Methode geht's ja trotzdem drum, um den Kontakt herzustellen. In dem Fall mit den Anteilen sozusagen, die bei mir nicht, ja, die in mir nicht integriert sind. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
Das ist ganz einfach. Ich muss das immer wieder betonen. Die Dinge sind letztlich so simpel, es ist wirklich kaum zum Aushalten fast. Da gibt's Literatur und Therapiemethoden. Sieht alles mega komplex aus. Man muss studieren und so weiter. Meine Erfahrung ist, und ich bin da nicht allein, es gibt auch andere Menschen, die das auch so sehen. Im Kern haben wir nur zwei Emotionen. Nämlich Wut und Traurigkeit. Und das hängt direkt mit unseren Kernbedürfnissen zusammen. Nach mehr Nähe und nach mehr Abstand. Wenn ich also als Kind zum Beispiel eine Grenzüberschreitung erlebt habe oder einen Bindungsverlust, dann führt das genau entsprechend, also wenn das Bindungsmuster ist, dann führt das genau entsprechend zur Unterdrückung oder Verzerrung dieser emotionalen Räume. Und auf diesem Verdrängungsprozess basiert dann das ganze Leben und die ganzen Symptome und alles drumherum, auch das, was du beschrieben hast jetzt an Beschreibungen von Krankheiten, das ist meine Sicht. So, und wenn wir da zurückgehen und auf den Kern schauen, dann gibt's nur das Problem, dass jemand es nicht schafft, in der nahen Beziehung Wut und Ärger und Distanzierung und Autonomie zu kommunizieren oder eben Traurigkeit und das Bedürfnis nach Nähe, ja, und sozusagen mehr Nähe haben zu wollen. Diese zwei Dinge stellen den Kern der ganzen Problematik dar. Und das ist das, was sozusagen die Hilfe dann notwendig ist. Und der Witz ist ja, wenn ich den Menschen nicht helfe, das hinzubekommen, sondern ich mache mit dem irgendwas anderes, dann wird das Problem nicht weniger oder das Leiden wird nicht weniger, weil im Kern drin das Bindungsmuster immer noch nicht aktualisiert ist. Das heißt, solange jemand das nicht kommunizieren kann, entsteht keine wirkliche Nähe und somit keine Sicherheit für das autonome Nervensystem. Somit kommt der nicht in die Regulation oder in die Entspannung, könnte man auch sagen. Und somit hört das Leiden nicht auf. Das heißt, wenn ich da draußen herumrühre und mache da irgendwas, dann ist der Stress im Bindungskontext, der hört nicht auf. Und dann kann es halt sein, dass sich das Symptom verschiebt. Aber das Problem ist nicht gelöst. Deswegen müssen wir immer dahin auf den Kern zurückgehen. So, jetzt habe ich ganz vergessen, was du gefragt hast. Sorry. Steigere mich da manchmal sehr rein.
Nee, es ist wunderbar. Ich denke auch parallel mit. Ich hänge gerade noch bei dem Flooding tatsächlich. Also danke, dass du das auch so aufgeklärt hast nochmal. Aber es ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil du ja gerade Symptomverschiebung auch erwähnt hast. Letztlich sind ja auch solche Phänomene wie eine Flugangst oder eine Spinnenphobie oder andere sind ja auch letztlich ja Symptomverschiebungen oder können es sein. Das heißt, eigentlich ist die Angst oder das Thema was ganz anderes, aber es wird halt auf ein Objekt übertragen oder auf eine Situation, wo ich das dann erlebe. Also, dass jemand auf einmal zum Beispiel auch eine Flugangst entwickelt, obwohl er das bisher gar nicht gehabt hat, was vielleicht mit irgendeinem Erlebnis in seinem Leben zusammenhängt, das irgendwas Altes triggert. Wie gehst du das dann letztlich mit deiner Methode an, wenn jetzt zu dir jemand kommt und sagt, hey, ich hab Flugangst, was machst du mit dem?
Ich gehe darauf gar nicht ein. Ich lasse mir das natürlich erzählen, damit derjenige sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber ich mache damit gar nichts. Das interessiert mich auch überhaupt nicht, sondern ich gucke einfach nur, wie geht derjenige in Kontakt. Und da braucht man nicht lange, um zu sehen, was ausgeblendet wird. Und dann helfe ich sozusagen letztlich dem System, das mitzuteilen. Ja, und natürlich, ich spreche dann nicht nur den bewussten Anteil an, sondern auch den Körper und den unbewussten Teil und Kindanteile. Also ich rede mit dem ganzen System insgesamt und vermittle dem System etwas anderes, als was es als Kind erlebt hat. Ja, und zwar indirekt, weil es würde nicht so viel nützen, wenn ich jetzt zum Beispiel demjenigen sagen würde, du, bei mir ist alles sicher, du kannst dich entspannen. Ja, das würde den bewussten Teil adressieren, aber das würde nicht wirklich das System in der Tiefe erreichen. Ich muss das also indirekt machen, indem ich hören kann, was denn die eigentliche Botschaft ist da drin, ja, warum derjenige Distanz herstellen muss und somit sich schützen muss. Und dann kann ich sozusagen indirekt auf diese Informationen eingehen und demjenigen indirekt Informationen liefern, Sinneseindrücke über eben Sehen und Hören, dass diese Information im Bindungskontext nicht mehr stimmt, dass diese Information, dass es jetzt gefährlich ist, nicht mehr stimmt. Ja, und das ist das Einzige, was ich mache. Und deswegen ist letztlich die Arbeit überall die gleiche, ist immer das Gleiche. Und wie gesagt, es gibt nicht viele prinzipielle Ausprägungen. Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Eigentlich gibt es nur zwei. Natürlich, wie das sich darüber auskristallisiert, das ist sehr komplex und das ist dann individuell. Und wenn ich da halt als Therapeut drauf reinfalle, ja, dann geht es einfach nicht voran. So, und das ist eben die Gefahr auch, dass man auf das Primborium drumherum reinfällt. Ne? Und sich in die Geschichten verwickeln lässt von demjenigen. Ja, wenn zum Beispiel jemand, wir machen mal ein Beispiel, wenn jemand ein so destruktives Umfeld hatte als Kind, dass er auch nicht durch maximale Verzerrung und Anpassung seiner selbst zu irgendeiner Form von stabiler Bindung gefunden hat, wenn das gar nicht möglich war, dann erleben wir diesenjenigen als Erwachsenen als hochgradig, wie soll ich es jetzt ausdrücken, zerflettert innerlich, nehmen wir so ein Wort, chaotisch, zerflettert, gestresst, ja, also um mal so ein Bild zu geben, wenn er sich nicht ganz abgeschaltet hat, aber wir nehmen mal die Ausprägung, so, und das ist letztlich nur ein Körperzustand, ja, das heißt, der Körper ist in hochgradigem Stress und das entspricht einer chaotischen Situation, wo ich in Gefahr oder Lebensgefahr bin. Das ist der Körperzustand. Nur als Erwachsener gibt es ja so ein Umfeld gar nicht mehr, weil ich ja auch von Menschen nicht mehr abhängig bin. Das heißt, eigentlich gibt es keine Gefahren, kein Problem mehr. Aber der physiologische Zustand aufgrund dieses Entwicklungstraumas, der geht eben weiter. So, was macht der Geist jetzt? Der erschafft sozusagen Entsprechungen zu diesem Körperzustand, die er dann nach außen projiziert. Ja? Und dann hören wir jemanden, der sehr, zum Beispiel sehr aufgewühlt spricht und chaotisch und zerflettert von einem Punkt zum nächsten springt und so weiter, wo es keine Stabilität gibt. So. Und wenn man jetzt auf diese Geschichten, die derjenige erzählt, eingehen würde, dann würde man keinen Millimeter vorankommen. Es wäre sogar noch eher schädlich, weil ich dann implizit bestätige, dass die Not immer noch da ist und man wirklich was tun muss. So, ne? Also das ist immer so ein Beispiel, weil das wirkt dann auch oft sehr eindrücklich, ja, für viele vielleicht auch beängstigend, wenn jemand in so einem Zustand kommt. Und es geht um was ganz anderes, diesem System zu vermitteln, dass dieser Stress heute nicht mehr notwendig ist, weil es außen überhaupt gar keine Gefahr mehr gibt. So, und natürlich in der praktischen Anwendung als Therapeut ist es natürlich sehr komplex. Aber die Prinzipien da drin, die da wirken, die sind sehr einfach. Ich kann es nur immer wieder betonen.
Mhm. Ja, ich persönlich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja in die Themen ja auch schon eingetaucht. Da wir haben ja am Anfang schon festgestellt, es wäre dann wahrscheinlich nochmal was, um da nochmal in Tiefe speziell nochmal vielleicht an einem Beispiel, an einer Methode dann durchzugehen. So weit wollten wir heute gar nicht rein. Ich habe deswegen, auch weil ich auf die Zeit schaue, noch eine Abschlussfrage, die so in die Richtung zielt. Was würdest du denn einem Menschen empfehlen, der sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt mit solchen Themen, ich möchte für mich da einen anderen Umgang finden, mehr mit mir in Kontakt treten, weil ich zum Beispiel in so einem Umfeld bin, wo ich es mit solchen Menschen zu tun habe, die in so einem ganz zerfledderten Zustand sind. Was würdest du dem raten, was kann der für sich tun oder mitnehmen, um in so einem mit sich besser umzugehen und mit anderen besser umzugehen, die vielleicht ja da noch in diesem zerfledderten Zustand sind? Gibt es da einen einfachen Weg?
Es gibt ja gar keinen Grund mehr, mit solchen Menschen Kontakt zu haben. Ich kann mir ja heute als Erwachsener die Menschen suchen, die maximal bindungsfähig sind. Es gibt keinen Grund, sich mit solchen Menschen zu beschäftigen, die einem nicht gut tun. Mhm. Da ist implizit die Idee, dass da immer noch irgendwas ist wie früher vielleicht. Gibt's nicht. Ich als Erwachsener suche ich mir die Menschen aus, mit denen ich mich am wohlsten fühle. Mhm. Da gibt's nichts zu tun. Und der Weg für ein glückliches Leben ist für alle der gleiche letztlich, dass ich mehr und mehr mich traue, den Menschen, die da sind, wirklich was von mir zu sagen. Also was ich fühle vor allem und auch meine Projektion, die ich auf den Partner drauflege. Aber das müssten wir nochmal im Detail betrachten. Aber man könnte sagen, um das alles auf einen Punkt zusammenzufassen, wenn ich anfange, dem Menschen, der mir am nächsten ist, wirklich ehrlich zu sagen, was hier gerade für ein Gefühl ist, dann geht's voran. Ja, und das machen wir ja in der Gesellschaft eher gar nicht mehr, fast gar nicht mehr. Zum Beispiel bis jetzt, keiner weiß, wie wir uns fühlen. Also ich kann es jetzt mal machen, ich fühle gerade Energie, Freude, Enthusiasmus und Dankbarkeit. Mhm. Ja, und wenn wir das hören, das macht was mit unserem Nervensystem, weil wenn jemand das so aussprechen kann, auch wenn es was Negatives ist, spielt keine Rolle, dann weiß unser System implizit, dass dieser Mensch das nicht ausagieren muss. Weil was ich kommunizieren kann, muss ich nicht ausagieren, deswegen ist es für mich sicher. Ja, deswegen bringt uns das in die Regulation.
Sehr, sehr spannend. Lieber Gopal, ich danke dir erstmal in dem Teil 1 unseres Gesprächs für diesen ersten Einblick, wie du letztlich dazu gekommen bist, was du heute machst und was so dahinter steckt. Und in Teil 2 werden wir nochmal so einen Blick drauf werfen, wie das Ganze in einem größeren Zusammenhang zu sehen ist. Deswegen sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank und auch da draußen an die Zuhörer, danke für euer Interesse.
Das war eine neue Folge des Just Fucking Do It Podcasts. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich bin Manuel Schönthaler, Empowerment Coach und Mindset Mentor. Ich freue mich, dass ich dich mit dieser Folge ein Stück auf deinem Weg begleiten durfte. Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, aus deinen Erfahrungen zu lernen und es dir so zu gestalten, wie du wirklich möchtest, dann fühle dich herzlich eingeladen, mit mir zu arbeiten. Die erste Möglichkeit dazu ist das kostenlose Traum-Workbook. Dort kannst du dir dein Traumleben visionieren und manifestieren. Du findest heraus, wo du dir aktuell im Weg stehst, wo deine Ressourcen liegen, wie du dein Potenzial entfalten kannst und vor allem, wie du es schaffst, ins Tun zu kommen. Da das erfahrungsgemäß die größte Herausforderung ist, begleite ich Menschen wie dich in der wöchentlichen Mastermind-Gruppe, um dich in dein Potenzial zu führen, dir zu helfen, deine Selbstsaboteure zu überwinden und deine Ressourcen zu erschließen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dieses wertvolle Format zu unterstützen oder mich kennenzulernen, dann folge dem Link in den Shownotes, um mit mir einen virtuellen Kaffee zu trinken oder mir einen virtuellen Kaffee auszugeben. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen und danke dir für deine Unterstützung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, dein Manuel.